Deutschlandfunk Kultur Interview.
Illegale Autorennen können Mord sein. Ein Urteil aus Berlin ging in der Diskussion bis vor den Bundesgerichtshof und hat für sehr viel Aufsehen gesorgt. Jetzt wird wieder gegen drei Männer wegen Mordes ermittelt, wegen den tödlichen Folgen eines illegalen Autorennens zwischen Frankfurt am Main und Wiesbaden. Frederik Wirwisch berichtet.
Die drei Männer sollen am Samstagmittag mit ihren Sportwagen auf der Autobahn ein Rennen gefahren sein. Laut Staatsanwaltschaft verlor einer von ihnen beim Überholen mit etwa Tempo 200 die Kontrolle über sein Fahrzeug und rammte einen unbeteiligten Wagen. Eine Insassin kam darin ums Leben. Der 29 Jahre alte Fahrer des verunglückten Sportwagens war in eine Klinik gebracht und dann festgenommen worden. Ein 26-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen stellte sich am selben Tag der Polizei. Der dritte Sportwagen wurde in einem Stadtteil von Hofheim gefunden. Das Auto ist laut Polizei in Dubai zugelassen. Der Fahrer ist flüchtig. Für harte Strafen gegen die Raser hatte sich Hessens Innenminister Peter Beuth ausgesprochen. Der Rechtsrahmen müsse ausgeschöpft werden, auch um potenzielle Nachahmer abzuschrecken, sagte er der FAZ. Vor 3 Jahren waren in Deutschland zum ersten Mal Raser wegen Mordes zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt worden. Der Fall der sogenannten Kudamm-Raser von Berlin ging bis vor den Bundesgerichtshof. Das Urteil gegen einen von ihnen wegen Mordes ist inzwischen rechtskräftig. Der andere Mann steht derzeit in Berlin vor Gericht. Gegen ihn hatte der BGH das Urteil aufgehoben. Teilnehmer an illegalen Autorennen sind nach Aussagen von Verkehrspsychologen zu 85% Männer und häufig im Alter zwischen 18 und 25 Jahren. Viele von ihnen hätten eine sehr emotionale Beziehung zu ihrem Auto, sagt die Schweizer Psychologin Jacqueline Bechler-Bietri, die auch einen der Kudamm-Raser begutachtet hat. Sie geben sich mit ihm eine andere Hülle und schaffen sich andere Grenzen, sagte sie. Wenn das Auto toll und schnell ist, steigt auch der eigene Selbstwert. Andere Psychologen verweisen darauf, dass die Empathiefähigkeit der Raser offenbar eingeschränkt ist. Nur wenige machten sich über die Konsequenzen ihres Verhaltens Gedanken. Hinzu kommt, dass viele schon eine ganze Liste von Geschwindigkeitsverstößen vorzuweisen haben. Zu milde Strafen führten hier zu einer veränderten, zu schnellen Fahrgewohnheit und einer Verschiebung ihrer Risikowahrnehmung.
Und wann welche Strafen etwas bringen, das kann ich jetzt mit der Verkehrspsychologin und Psychotherapeutin Parisher Sharifi aus Berlin besprechen. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, hallo.
Frau Sharifi, ist illegale Raserei heilbar?
Grundsätzlich ist alles heilbar, ja.
Und was sind die Kriterien dafür, dass Sie sagen, ich habe da jemanden und dem kann ich das tatsächlich entwöhnen, dem kann ich das abgewöhnen.
Genau, das ist ein sehr, sehr wichtiger und, glaube ich, einfach auch schon Voraussetzung für alles, was wir jetzt heute hier seit den Medien darüber diskutieren, mit dem vor allem Kudamm-Raser. Es geht erstmal darum, dass es gerade eben im Beitrag habe ich auch gehört, dass es nicht zuallererst einmal eine Person zu Raser geworden ist. Es gibt eine Vorgeschichte immer und diese Vorgeschichte führt dazu, dass die Menschen in ein Gewohnheitsverhalten reinkommen. Noch dazu gibt es auch schon tatsächlich Studien, was Sie auch schon beigetragen haben und vorgetragen haben vorhin, dass es darum geht, dass wie ist das überhaupt mein Bezug zum Auto von einer Seite? Also was möchte ich eigentlich damit vertreten und wie ist das überhaupt meine Selbstwertgefühle an sich? Ob das eine größere, schnellere Auto mir wirklich eine gewisse Selbstwertgefühle vermitteln können?
Wo setzen Sie dann in Ihrer Therapie an?
Also es geht erstmal darum, ob die Motivation, die Intention für eine Verhaltensänderung da ist. Das ist eigentlich die Basis für alle Verhaltensänderungen an sich. Also wenn ich etwas an mich ändern möchte, dann der allererste Punkt ist es, ob ich etwas an mir ändern möchte. Und wenn ja, dann was motiviert mich überhaupt, das zu ändern? Ne? Und die sind die ersten Punkte, dass wir eigentlich auch schon damit gute Prognose haben für eine erfolgreiche Therapie an sich. Also im Endeffekt bei der Psychotherapie sagt man, wenn der Leidensdruck sehr hoch ist und Motivation für eine Änderung da sind, dann haben wir eine gute Prognose für Therapie. Wobei bei der Verkehrspsychologie muss man auf der anderen Seite sagen, das ist alles nicht eine Therapie in diesem Sinne, sondern das ist eher eine Intervention oder eine beratende Rolle von Therapeuten. Ne?
Was ist, wenn jemand keine Motivation mitbringt? Was bringen dann höhere Strafen überhaupt?
Naja, Strafen grundsätzlich bringen an allererster Stelle einen Stopp in dem praktisch einfach laufende Gewohnheiten, die ich bis jetzt hatte. Wenn ich von Polizei erwischt werde, an erster Stelle habe ich eine schockierte Situation, wo ich auch dann überlege, okay, gut, jetzt mein Verhalten führte dazu, dass ich diese Strafmaßnahmen bekomme. Aber die sind eigentlich auch schon wissenschaftlich betrachtet, die werden auch zu keine Verhaltensänderungen in diesem Sinne gehen, die wir eigentlich auch schon hier vorhaben. Ne? Verhaltensänderung beginnt in der Regel mit meinen eigenen Einstellungen. Und wenn ich bereit bin, an meinen eigenen Einstellungen etwas zu ändern, dann bin ich auch motiviert, etwas zu machen. Und dann fange ich eigentlich auch schon erstmal mit ganz, ganz, also so niedrigere Stufen in der verhaltenstherapeutischen Ebene oder einfach auch schon verkehrspsychologische Beratung, dass ich erstmal mein eigenes Verhalten so beginne zu beobachten. Was mache ich überhaupt im Straßenverkehr?
Aber wenn das jemand überhaupt nicht partout nicht einsehen will, dann reicht ja eigentlich auch schon ein Führerscheinentzug nicht mehr, weil dann wird diese Person auch ohne Führerschein weiterfahren. Also was hilft denn dann überhaupt noch?
Ich glaube, wenn wir wirklich über eine soziale oder einfach auch schon psychosoziale Ebene sprechen, was können wir tatsächlich mit der Gruppe von Rasa machen? Ich glaube, wir müssen eigentlich auch schon ganz, ganz, ganz früh beginnen, überhaupt etwas zu machen. Und nämlich mit der Präventionsmaßnahme, nicht wenn das alles geschehen ist. Ne? Also ich meine, jede Person kommt nicht auf die Welt, um Delikte zu machen. Aber wenn wir tatsächlich im Laufe unseres biografischen Lebens einige Sachen in unserem Leben erleben und das können wir nicht bearbeiten, natürlicherweise haben wir auch schon andere Ansatzpunkte, die das einfach für uns übernehmen. Im wahrsten Sinne kompensieren wir in andere Situationen, in andere Verhaltensweisen. Ne? Und das ist das, was ich persönlich glaube. Also im Endeffekt Behandlung beginnt oder einfach Intervention beginnt mit der guten Präventionmaßnahme. Was wir praktisch ansetzen können an diesem Ebene. Weil ein erwachsener Mensch entscheidet im Endeffekt ganz und gar alleine, ob er etwas ändern möchte oder nicht.
Parisha Sharifi ist Psychotherapeutin in Berlin. Vielen Dank für das Gespräch.
Nicht so, danke. Alles Gute.